Wege und auch viele Früchte. Wir haben gehört, dass die Yoga Sutren das Resultat sind einer Reformbestrebung. Das Gedankengut hat man, so kann man sagen, eine Weisheit, die Weisheit der Rishis und der Veden wieder ins Bewusstsein der Menschen ruft, weil es verloren gegangen war unter der Macht und der Dogmatik der Brahmanis. Ich wollte sagen, der Pharisäer, woher kommt das denn? Gleichen Patterns in der Geschichte. Das heißt, auch für uns können die Yoga Sutra ein Anstoß sein zur Reformbewegung in unserer Gesellschaft, die festgefahren ist in Materialismus und Consumerismus. Genau die ganz ähnliche Situation. Die Yoga Sutren sagen aber, so haben wir gestern gehört, nichts Neues, sondern sie wiederholen, was in vielen anderen Schriften schon gesagt worden ist, bis hin zu den Veden, ein holistisches Weltbild, das davon ausging, dass alles eins ist. Dass total alles miteinander verbunden ist, und dass wir nur existieren können in dieser totalen Verbundenheit. Und das ist etwas ganz, ganz Modernes. Das ist eine so moderne Aussage, die wir von der modernen Physik her bis in der neuen Medizin, bis in der neuen Psychologie, in der neuen Biologie, überall finden wir dieses Gedankengut wieder, das letzten Endes alles zu analysieren, uns nicht weiterführt. Es gibt sogar heute Wissenschaftler, die sagen, wir sind am Ende dessen, was möglich ist, als Wissenschaftler. Sondern wir müssen umkehren und nicht auf die einzelnen Dinge gucken, sondern auch, wie die alle miteinander zusammenhängen und kooperieren. Ein paar Tausende von Jahren in den alten Vedern schon da. Nichts existiert oder geschieht separat. Dass wir so sehen, dass wir die Dinge als separat sehen, beruht auf der Begrenztheit unserer Sinnesorgane und deren Interpretationsmechanismus. Diesen Interpretationsmechanismus unserer Sinnesorgane nennen wir Geist oder Verstand. Okay? Das heißt, wenn unsere Sinne begrenzt sind, wie wir gestern gesagt haben, dass jeder Hund besser hören kann und jede Eule besser sehen kann, dann ist der Interpretationsmechanismus selbstverständlich auch begrenzt. Okay? Und da seht ihr jetzt die Parallele zu dem, was wir gestern über Logik und Zeitverständnis haben. Das ist eine begrenzte Sichtweise. Der Gelehrte, wer immer auch war, der die Yoga-Sutren geschrieben hat oder gesammelt hat, hat gesammelt, was man wusste über die Methode, die dazu führte, diese Einheit zu sehen und diese Perspektive der Ganzheit, des All-Eins-Sein zu leben. Und so beginnt er und sagt, nun im Zeitlosen oder für alle Zeiten immer gültig, zum Thema Yoga. Nun, nachdem wir uns darauf vorbereitet haben, ist es an der Zeit, uns mit Yoga zu beschäftigen. Das heißt, mit der Rückkehr ins All-Eins-Sein, mit dem Rückkehr in das Verständnis des All-Eins-Sein. Und das hört sich für uns ziemlich abstrakt an und da können wir nicht so viel bei viel mit anfangen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass du denkst, dass dein Bruder oder deine Schwester oder deine Eltern oder so etwas ja im Grunde genommen dir so nahestehen, dass sie dir ganz ähnlich sind, wie du selbst bist, würdest du denen den Kopf abhaben? Würdest du die foltern? Das heißt, wenn wir sehen, dass alles, was Leben hat, den gleichen Grund hat, die gleiche Wurzel hat wie wir, dann können wir Menschen nicht mehr verletzen. Dann können wir Bäume nicht einfach abhauen. Das hängt ab, wie wir uns in dieser Gesellschaft heutzutage benehmen, hängt davon ab, von diesem Grundverständnis, dass wir denken, alles ist separat. Wenn dieses Grundverständnis geändert wird und wir sehen, dass alles eins ist, dass alles aus der einen gleichen Kraft letzten Endes besteht, dann wird unser Verhalten in diesem Leben anders. Unser Verhalten in der Gesellschaft anders. Normalerweise sehen wir nicht das Energiefeld, aus dem die phänomenale Welt besteht. Gestern dachte ich das ganz einfache Beispiel von dem Schein von Energie, das man über einen Baum sieht, oder die Aura, die man sieht in einem Menschen, diese Energie, die das ausstrahlt. Dieses Energiefeld, dem sind wir uns normalerweise nicht bewusst. Wir verlassen uns auf die beschränkte Weise, Sichtweise unseres Verstandes. Oder Sinnesorgan und der Interpretationsmaschine. Daher ist unser Weltbild, so wird es in den Schriften genannt, eine Illusion. Das ist ein ganz wesentlicher Teil aller indischen Philosophien, egal von welcher Seite man guckt, dass die Welt so, wie wir sie sehen, eine Illusion ist. Nicht, dass sie nicht existiert, natürlich existiert sie. Aber so, wie wir sie sehen, so wie wir sie interpretieren, ist das eine Illusion, denn die ist abhängig von der Interpretationsmaschine, die wir unser Verstand nennen. Und die ist total subjektiv. Wir leben in einer Traumwirklichkeit. Auch das ist etwas, was in den Schriften immer wieder gesagt wird. Und dies nicht sehen, wie die Realität dahinter ist, ist, was das Leiden verursacht, was uns leiden lässt. Um diesen Weitblick, diese andere Sicht der Realität zu bekommen, gibt es eine wissenschaftliche Methode. Und wie schon gesagt, so wird Yoga auch bezeichnet als Wissenschaft des Geistes. Nicht Wissenschaft der Körperkultur. Wissenschaft des Geistes. In der zweiten Sutra, bei der wir gestern Abend angelangt waren, wird gewissermaßen gesagt, wie die Methode ist, die uns vom Leiden in der Welt befreien kann. Und so gibt es Lehrer, die also ganz einfach sagen, warum Yoga, was ist der Grund, warum machen wir Yoga? Weil wir, aller Menschen, jeder Mensch will happy sein. Aber du kannst nur glücklich sein, wenn du gewissermaßen die Korrektur gemacht hast, dieses illusionäre Weltbild korrigiert hast. Und so heißt es da, Chitta Vritti Nirodha, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Das ist im Grunde genommen der Kern der Yoga-Lehre. Aber was bedeutet das? Chitta. Chitta ist die Interpretationsmaschine unseres Seins, was wir auch mit Geist oder Verstand oder im Englischen Mind sagen. Oder wir können auch sagen, wenn wir mehr auf Physik und moderne Wissenschaft gehen wollen, das intelligente Energiefeld in uns. Vritti sind die Bewegung, das, was in diesem Geist, in dieser Maschine passiert. Die Wellen, zu denen gehören natürlich unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Ansichten und so weiter. Und Nirodha, beruhigen, kontrollieren. Es gibt tausende von Yoga-Sutra-Kommentare und jeder übersetzt das etwas anders. Manche sagen, die muss man kontrollieren, manche sagen, die muss man abschalten, manche sagen, die muss man einschränken, manche sagen, die muss man unterdrücken, manche sagen, die muss man auflösen. Also je nachdem, das sagte ich ja gestern schon so aus Fang. Je nachdem, wie man diese Worte im Sanskrit interpretiert. Die haben eben so viele Möglichkeiten zur Interpretation, da sucht sich dann jeder aus, was am besten passt. Was am besten passt, seiner Vorstellung, entsprechend seiner Interpretationsmaschine. Das ist ganz interessant, dass wir alle nur verstehen, was uns unsere Interpretationsmaschine, unser Verstand, unser Geist erlaubt zu verstehen kann. Und dass das immer subjektiv ist. In der modernen Wissenschaft heißt es, es gibt keine Fakten mehr. Okay, das muss man erstmal schlucken. Es gibt keine Fakten. Denn alles, was wir als Fakten ansehen, ist subjektiv durch die subjektive Maschine des Geistes gegangen und daher eine subjektive Interpretation. Es gibt richtige wissenschaftliche Experimente. Der Wissenschaftler braucht nur neben der Maschine zu stehen und seine Energie und seine Gedankenfelder beeinflussen das Resultat. Es gibt also auch in der Wissenschaft keine absoluten Fakten. Aber daran klammern wir uns doch. Ne? Ich weiß doch, dass dies ein Glas mit Wasser ist. Das ist ein Fakt. Ah. Das sieht so aus meiner beschränkten Sichtweite. Und das gilt natürlich auch für die Schriften. Und das gilt auch für die, die die Yoga-Schriften geschrieben haben, für die, die die Veden geschrieben haben. Alles, was wir als absolute Wahrheit anerkennen. Absolute Wahrheit ist was? Nur das, was nicht durch den menschlichen Verstand gegangen ist. Denn jedes Mal, wenn es durch den menschlichen Verstand gegangen ist, wird es beschränkt. Aber lassen wir das mal. Wie gesagt, Nirodha, viele, viele Übersetzungen von den verschiedensten Leuten, je nach dem Programm, was in ihrem Computer läuft. Jetzt mal drei Beispiele. Vyasa. Vyasa ist der den ersten Kommentar geschrieben hat nach Patanjali über die Yoga Sutra. Es ist der älteste und most authentischste Kommentar an die Yoga Sutra von einem Mann, der heißt Vyasa. Den habe ich gestern schon mal zitiert. Vyasa schreibt, Yoga ist Samadhi. Samadhi, All-Eins-Sein. Yoga ist All-Eins-Sein. Yoga ist Union. Yoga ist Samadhi. Dieser Vyasa schreibt, Yoga ist die Kontrolle der Bewegung, die im geistigen Energiefeld vor sich geht. Ist die Kontrolle der Bewegung, die im geistigen Energiefeld vor sich geht. Ein anderer, Vijnana Bhikshu, auch ein berühmter, alter Interpretierender, schreibt, Yoga ist das Auflösen der Bewegung im Geiste, zurück in das Urenergiefeld. Also nicht nur die Kontrolle, sondern der geht weiter und sagt, dieses Wort Nirodha heißt auflösen. Andere Interpretation, andere Denkmaschine. Wie gesagt, ich habe schon viel gearbeitet und zusammen gemacht, auch bis heute, mit allen möglichen indigenen Menschen und eine ganz weise amerikanische Native Indian Frau, 94 Jahre alt, die nennt das Thinking Sin, die Denkmaschine. Mhm. Jemand, der euch vielleicht bekannt ist, Swami Satyananda, die Zügelung der Bewegung der mentalen Vorgänge. Die Zügelung, wieder eine andere Interpretation. Swami Venkateshananda aus der Shivananda-Tradition. Yoga passiert, wenn durch konstantes Bewusstsein die Bewegung von Gedanken ohne Unterdrückung sich auflösen in der ganzheitlichen Intelligenz, in der keine Bewegung ist. Und ich sprach gestern davon, dass es einen peruvianischen Schaman gibt, der einen Kommentar geschrieben hat zu den Yoga Sutren, die übersetzt hat und einen Kommentar geschrieben hat. Als südamerikanischer Schaman, könnt ihr euch vorstellen, hört sich, was der sagt, etwas anders an. Der schreibt, Yoga ist volles Bewusstsein durch Stille im Geist. Ganz einfach. Ganz schön. Ihr seht also, es gibt viele Variationen, die sind natürlich nur eine. Und das hängt zum Teil damit zusammen, wie ich schon sagte, wie schwierig es ist, Sanskrit zu übersetzen. Und zum Zweiten hängt es davon ab, von dem Verstehen des Geistes, dem Verstand, des Minds, von der jeweiligen Person. Was ist dieses intelligente Energiefeld, das so riesig ist, ja kosmisch ist, aber in uns beschränkt ist, dass wir es schwer richtig sehen oder erfahren können. Was ist dieses Energiefeld? Ich versuche das ein bisschen zu erklären. Das Universum besteht daraus, aus elektromagnetischen Wellen. Das ist für uns alle wohl klar, die wir nicht sehen können. Wenn wir das vergleichen mit Elektrizität, Elektrizität könnt ihr auch nicht sehen. Die ist auch überall. Aber wir erleben und erfahren diese Elektrizität nur, wenn wir das Licht einschalten, die Heizung anschalten. Also denken wir, die Elektrizität kommt durch dieses Kabel. Kommt es auch, aber es existiert überall, trotzdem. Es existiert alles als beides. Elektrizität ist in der Luft, ist in überall und ist in dem Kabel. Was wir von der Elektrizität erleben, ist nur das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, was passiert beim Einschalten. Sonst können wir die Elektrizität nicht wahrnehmen. Unsere Augen, Ohren und Hände sind gewissermaßen Instrumente, die Eindrücke sammeln, die dann von uns in der in uns wohnenden Intelligenz, dem beschränkten Energiefeld, interpretiert werden. Also das kommt durch die Sinne, Hände und so weiter auf uns zu, eine gewisse Information, die werden dann von unserem Gehirn interpretiert. Beschränkt interpretiert, weil unser Gehirn gewissermaßen ja nicht allwissend ist, unser Verstand nicht allwissend ist. Das heißt, es ist nicht der Cappuccino, der uns glücklich macht, oder die schöne Blume, die wir gesehen haben, sondern ist das, was unser Gehirn assoziiert oder interpretiert über diese Blume oder über den Cappuccino. Okay? Wir wollen alle glücklich sein, aber es ist nicht der Cappuccino oder das Wein, das uns glücklich macht, sondern das, was wir damit assoziieren. Das heißt, unser Weltbild, wie wir die Welt und uns selber betrachten, hängt davon ab, wie unser Gehirn interpretiert. Es hat also nichts und gar nichts damit zu tun, was eigentlich in der Welt vorgeht, sondern ist abhängig von unserer individuellen Datenverarbeitungsmaschine, unserem Geist. Lassen wir das. Die Daten, die in dieser Maschine in deinem Gehirn gespeichert sind, sind das Programm, nach dem dein Computer interpretiert, was du erlebst. Zum Beispiel, wenn ich sage Brot auf Deutsch, ist das ganz klar, was wir damit assoziieren. Oder sagen wir mal relativ. Wenn ich das Wort Brot ins Französische übersetze, dann assoziiert man damit ein langes weißes Baguette, nichts mehr mit dem Schwarzbrot. Wenn ich das Wort Brot in Indien sage, denke ich an einen Flat Chapati. Das heißt, je nachdem, das Wort ist das gleiche. Aber was ich damit assoziiere, was ich darunter verstehe, hängt an von der Prägung, von den Daten, nach denen der Computer in unserem Gehirn das interpretiert. Das Gefährliche ist, dass ich nach dem in meinem Hirn gespeicherten Datum die Welt sehe. Wenn ich das jetzt mal so ganz banal sage, für einen ISIS-Menschen oder einen Extrem-Islamiten, wie sagt man das auf Deutsch? Islamisten, ja, ist das ganz klar, dass alle Ungläubigen, die nicht an Allah glauben, getötet werden müssen. Ganz klar, das ist überhaupt keine Frage. Warum nicht? Weil das Gehirn so programmiert ist. Denkt an die Kreuzzüge, da war das umgekehrt hier im Christentum. Ich will nicht das jetzt auf den Islam festlegen. Wir interpretieren die Welt so, je nachdem, wie das Programm in unserem Gehirn läuft. Die Welt ist nicht so, wie wir sie interpretieren. Sondern das ist lediglich, wie wir die Welt sehen, ist lediglich meine subjektive Interpretation. Wir haben also gewissermaßen eine Brille auf, durch die wir die Welt sehen und erleben, und die Brille, die du trägst, ist anders als die Brille, die ich trage, wenn man das mal so ganz banal ausdrücken will. Jetzt ganz klar, woher kommen die Missverständnisse zwischen Menschen, auch in der Partnerschaft, auch in der Familie, auch mit dem Boss und so weiter? Woher kommen die Missverständnisse? Weil jeder eine andere Brille auf hat. Die Welt so zu sehen, wie sie ist, und nicht so beschränkt zu sehen, wie meine Brille es mir vorgaukelt, bedeutet, ich muss meine Brille putzen. Die Methode von Brille putzen nennt man Yoga. Okay? Unser Gehirn zu bereinigen, unseren Verstand zu bereinigen, von den Sachen, die uns die Welt nur subjektiv von unserem Gehirn Interpretationsmaschine sehen lässt. Damit wir Brille putzen, damit wir zurückkehren können zur Originalvision, die nicht gefärbt ist durch unsere persönlichen gespeicherten Daten, durch unsere persönlichen Eindrücke. Yoga praktizieren ist also das Auflösen der Verzerrung der falschen Muster, die unsere Datenbank gespeichert hat. Yoga-Methode ist eine Wissenschaft, wie man seine Brille sauber hält. Um zu sehen, was da wirklich ist, ohne deine eigene subjektive Projektion. Es sind diese Projektionen, die uns leiden lassen. Wir denken, der andere Mensch oder der Boss oder die Firma oder sonst was muss so sein. Die muss so sein, weil deine Programmierung dir sagt, die muss so sein. Die muss nicht so sein, die kann genauso gut anders funktionieren. Der Mensch kann genauso gut anders sich benehmen. Wer sagt, er soll so sein, wie du es dir vorstellst? Daher kommen alle Konflikte, daher kommen alle Missverständnisse, daher kommen letzten Endes Kriege. Die Yoga-Sutren sind gewissermaßen eine wissenschaftliche Anleitung, wie wir unsere Brille putzen. Eine wissenschaftliche Anleitung, wie wir unseren Mind, unseren Geist, oder Verstand, wie immer du es nennen willst, säubern können, befreien können von den vielen Schichten, die es limitiert, damit wir letztendlich die Wahrheit sehen, unsere Urnatur, die Dinge, wie es sind, wie sie sind, und dann sehen wir, dass alles in totaler Verbundenheit existiert, so verbunden, dass alles eins ist. Die Weisen von alt haben beobachtet, wie wir durch unsere subjektive Brille das Bild, auch das wir von uns selbst haben und von der Welt haben, korrigieren können. Das Interessante daran ist, dass heutige Gehirnforschung und Neuroscience und moderne Physik in der Gehirnforschung den alten Weisen immer mehr zustimmen und sagen, ja, die haben recht. Nicht wir mit unserer modernen Wissenschaft haben recht, no, wir sind den falschen Weg gegangen. Erinnert euch an gestern, wir sind der falschen Orientierung gefolgt. Die alten Weisen haben recht gehabt. Dahin kommt die heutige Wissenschaft. Deswegen, wie ich gestern sagte, hat Yoga heute eine ganz besondere große Aufgabe in der Menschheit. Der Zustand der Welt heute hat viel damit zu tun, dass wir trainiert worden sind, manipuliert worden sind, erzogen sind, nur einen Teil unseres Gehirnes zu benutzen, was heute die Menschen machen. So kann man auch sagen, der Sinn aller Yoga-Praktiken ist, unser Bewusstsein zu entwickeln über das hinaus, was unsere Sinne und unser Verstand uns vorgaukeln. Der Sinn aller Yoga-Praktiken ist, unser Bewusstsein zu entwickeln über das hinaus, was unsere Sinne und unser Verstand uns vorgaukeln. Hinauszuwachen über unser begrenztes Ich, unsere begrenzten Werkzeuge, unser begrenztes Wissen. Und das Werkzeug dazu ist So heißt es in Yoga Disziplin. Disziplin nicht als Kontrolle von außen im Sinne von Unterdrückung und du musst, sondern Disziplin im Sinne von kanalisieren, wie wir vorhin gehört haben. Channel, auf ein Ziel hinführen, limitieren, nicht wild hier und da und überall. Wenn man das versteht, wird Yoga-Praxis zu einer Psychologie. Man kann auf Yoga auf viele Art und Weise gucken. Man kann sagen, es ist eine Weltanschauung, eine Philosophie, wie wir gestern uns mit beschäftigt haben. Oder man kann, wie wir heute, wie wir jetzt an diesem Punkt sagen können, Yoga wird zu einer Psychologie. Aber nie wird es zu einer Körperkultur, um das mal eben sozusagen dahin zu schmeißen. Wir leiden als Menschen, weil unsere Psyche nicht selbstdiszipliniert ist. Wir werden dauernd von unseren Gedanken und Gefühlen manipuliert und hin und her gerissen. Swami Rama, der Meister vom Himalaya, sagt, wir brauchen äußere Disziplin nur, weil wir keine innere Disziplin haben. Eben gerade vor, bevor die Session anfing, sprach ich mit jemandem draußen, dass jeden Morgen Asana-Practice zu machen und Meditation so einfach sein muss wie Zähneputzen. Das ist so natürlich, dann ist es kein Aufwand, dann ist es kein Ich muss, keine Disziplin von außen, sondern das ist etwas, das du machen möchtest von innen. Das gehört so dazu zu deinem Leben, wie das Zähneputzen. Dann ist es keine Anstrengung, dann ist es kein Aufwand. Dann brauchst du nicht zu diskutieren morgens. Habe ich noch genug Zeit? Muss ich das machen? Kann ich das machen? Ach, heute habe ich keine Lust, will ich lieber morgen machen. Das fällt alles weg. Das wird super einfach, genau wie du dich fragst, ob du dir heute die Zähne putzen musst oder nicht. Das machst du einfach. Das ist die innere Disziplin, die aus Liebe kommt, die ihre Wurzel in Liebe hat und nicht mit Gewalt von außen. Nicht jemand, der sagt, du musst. Swami Rama, wir brauchen äußere Disziplin nur, weil wir keine innere Disziplin haben. Er sagt, wenn ein Naturunglück passiert, sodass die Elektrizität für ein paar Stunden ausgeht, werden Menschen zu Dieben. Das können wir in jeder Großstadt feststellen. Wenn die Elektrizität ausgeht und die Stadt keine Elektrizität hat und es dunkel, es dauert eine Viertelstunde und es gibt Einbrüche in Häuser und in Geschäfte und so weiter. Wir werden zu Dieben. Warum? Weil der Mensch keine Selbstdisziplin hat. Sonst wäre das ganz egal, ob das Licht ausgeht oder anders. Selbstdisziplin heißt nicht unbedingt Nein sagen, sondern zu wissen, wo und wann man Ja sagen kann. Selbstdisziplin heißt nicht Nein sagen. Ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich will. Nein. Sondern wann kann ich es? Wann passt es? Wann passt es in mein Leben rein? Wann man Ja sagen kann. Und dazu müssen wir zwei Dinge lernen. Diskriminierung, Unterscheidungsvermögen, um das Richtige zu wählen. Und daher heißt es, darauf kommen wir dann später nochmal, im ersten Kapitel der Yoga Sutra gleich, was ist das Wichtigste in der Yoga-Praxis? Unterscheidungsvermögen. Diskriminierung, Vairagya und Viveka. Diskriminierung und Detachment. Wir müssen unseren Geist und Verstand, oder wie ihr das nennen wollt, stärken und kultivieren, sodass er im entscheidenden Augenblick immer das Richtige wählt. Das ist Diskriminierung. Das Richtige wählt. Aber jetzt kommt die große und wichtige Frage, wer oder was ist denn dieser Geist, dieser Verstand in uns, dieser Mind in uns? In der westlichen Welt war das bis vor kurzem noch überhaupt kein Thema. Aber heute ist es zu einem Hauptthema geworden, weil man sieht, wie alles beeinflusst wird von diesem Geist. Wie gesagt, auch in der Neuroscience stimmen die Wissenschaftler heute darüber ein. Denn heute sieht man, wie wir beeinflusst und wie wir manipuliert sind und in unserem Denken, sei es von der Erziehung, der Politik, der Wirtschaft, egal. In der indischen Philosophie die hat uns da etwas voraus, durch die Existenz der alten Rishis, von denen wir gestern so viel sprachen. Wie wir bereits gehört haben, sind die indischen Weisen haben sich seit Tausenden von Jahren beschäftigt. Wie kommt es, dass der menschliche Geist so verdwast ist, der Verstand so verdwast worden ist, sich so losgelöst hat, ein so falsches Verständnis entwickelt hat, wie zum Beispiel das, dass er separat und unabhängig von der Natur ist. Das ist ein totales falsches Verstehen. Wie kommt es dazu? Damit beschäftigen wir uns ja schon gestern. Die Rishis haben eine lange, lange Erfahrung und so können wir zu Hilfe nehmen, um zu verstehen, was Geist ist oder was Verstand ist, was sie gesagt haben. Und trotzdem dabei auch immer die Augen aufhalten, was die westliche Wissenschaft dazu sagt. Denn schließlich leben wir nicht ein paar tausend Jahre vorher in Indien, sondern in einer modernen Gesellschaft. Im indischen Denken, nicht nur im Yoga. Das sage ich jetzt mal so eben als Nebenbemerkung. Ihr wisst vielleicht, es gibt verschiedene Philosophien in Indien. Manche sagen 6, manche sagen 7, manche sagen 9. Bis heutzutage. Und eine dieser Philosophien ist Yoga. Right? Vom philosophischen gesehen her, in Indien wird Yoga als eine Philosophie betrachtet. In dem indischen Denken, in der indischen Philosophie, besonders in Yoga, nicht nur in Yoga, deswegen sagte ich das eben, sondern auch in den anderen Philosophien, hat Chitta, der Geist oder der Verstand, was wir im Englischen Mind nennen, 4 verschiedene Aspekte. Chit, C-H-I-T, das auch Jana genannt wird, das pures Bewusstsein, pure kosmische Intelligenz, das intelligente Field von Energie, von dem wir ein Teil sind. Das heißt, das überall ist, inklusive in dir, in deinem Gehirn. Zweiten Teil des Geistes, das wir im Deutschen Geist oder Verstand nennen, ist Manas, M-A-N-A-S. Der technische Apparat, der die Gedanken produziert, erkennt und erinnert. Der dritte Aspekt, Ahamkara, A-H-A-M-K-A-R-A, die soziokonditionierte Einheit, mit der ich mich identifiziere. Ich, das, was ich Ich nenne. Wir können auch sagen, das Ego, Asmita in Sanskrit, das begrenzte subjektive Ich, das heißt, Ahamkara schließt unsere Gefühle, unsere Werte ein. Und als viertes, Buddhi, die Macht des Intellekts, der in 2 Richtungen funktioniert, die Kapazität zur Unterscheidung und Diskriminierung in der Welt von außen von mir und was wir Intuition nennen, sind beides Aspekte von Buddhi, was wir Intuition nennen, das Verstehen, das vom Unterbewusstsein oder Unbewusstsein in uns selbst hervorkommt oder auch die Verbindung ist zum kosmischen intelligenten Feld. Also ich sage es nochmal, vielleicht können wir in der Pause das anschreiben. Ja, brauchst du nicht jetzt. Ja, okay. Chit, pures Bewusstsein. Manas, der technische Denkapparat. Ahamkara, das Ich-Bewusstsein. Und Buddhi, die allgemeine Intelligenz. Und jemand vor diesem letzten, von dem Buddhi, der diesen Aspekt entwickelt hat, der voll zu der gesamten Weisheit in sich und der Welt erwacht ist, den nennt man Buddha. Das ist das Wort, was Buddha heißt. Buddha heißt, der erwacht ist zu dieser großen Weisheit, die Weisheit in dir und die Weisheit an sich. Okay, so Chit ist das reine Bewusstsein, das absolute Bewusstsein, das in uns ist, aber nicht limitiert ist zu uns Menschen. Einer meiner bestimmenden großen Lehrer, Swami Veda Bharati, der Himalayan Tradition, der machte immer folgende Gäste. Das ist, so ist alles, alle Weisheit. Und jetzt wird sie immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und dann kommt sie schließlich durch einen Filter in deinen Kopf. Das heißt, es ist nie was anderes als dies. Es ist nur eine beschränkte Version davon. Okay? Das heißt, in unserem täglichen Leben wir durch Chitta, diese begrenzte Weise von Wissen, ähnlich wie wir gestern gehört haben in der griechischen Mythologie von Logik. Dem Bewusstsein, das verzerrt ist, dieses beschränkte Bewusstsein wird nun auch noch verzerrt durch unsere Konditionierung, durch das Manas, die Gedankenspeicherung, und Ahamkara, das Ich-Bewusstsein. Wissenschaftler, Yogis und Mystiker sind sich darüber einig, dass Chitta hauptsächlich durch die Sinne funktioniert. Unser Bewusstsein hauptsächlich durch die Sinne funktioniert und von diesen abhängig ist. Das heißt, Chitta bezieht sich hauptsächlich auf Manas. Auf den Aspekt, den wir vorher immer unsere Interpretationsmaschine genannt haben. Wie geht das vonstatten? Und jetzt, wenn der Horst hier durch ist, dann werde ich euch auf eine Entdeckungsreise führen. Ist schon alles da?
Super!
Entschuldigung. Kannst du mal eine Klammer machen? Manas, Pudi, Ahamkara. So eine Klammer an der Außenseite. Ja, da oder da. Okay. Und dann Chitta.
Okay. Oh je. Willst du es lesen? Das soll essen.
Okay. Irgendwie mit dem Awareness und Fokus ist es nicht so ganz einfach.
Na, schon. Gehört denn Chitta auch noch in die Klammer?
Nein, Chitta ist das absolute Bewusstsein. Chitta ist das absolute Bewusstsein. Chitta ist, wenn es auf dich beengt ist.
Ich habe gedacht, Chitta sind vier Dinge.
Das gibt's auch. Es kommt darauf an, wem du bist. Weil natürlich sind diese drei Dinge nur möglich durch Chit. Ja, aber qualifikativ ist es etwas anders. Verstehst du, was ich meine? Kommt darauf an, wie man das porträtiert. Okay. Also, jetzt kommt eine Entdeckungsreise. Ich nehme mal nur deine Augen, die Sinne, denn wenn ich jedes Sinnesorgan durchgehen würde, dann würden wir hier noch Mitternacht sitzen. Ja? Also wir beschränken uns auf ein Sinnesorgan, damit es nicht zu verwirrend wird, und nehmen als Beispiel Sehen. Ihr könnt sich ja alle mit mir übereinstimmen, dass wir hier ein Stück Papier haben. So schnell nicht. Wir sehen ein Objekt. Und auf dieses Objekt fallen Lichtstrahlen. Wenn es hier dunkel wäre, könnte ich sonst was nicht hochhalten und du würdest es nicht sehen. Okay? Also, ich halte etwas hoch und du siehst Lichtstrahlen reflektiert von diesem Objekt. Okay? Diese Lichtstrahlen werden reflektiert in deinen Augen und treffen auf die Retina. Sagt man es auch im Deutschen?
Ja.
In deinen Augen. Deine Augen sind eine Linse, wie du weißt. Und das Erste ist, wir sehen nicht das, was wirklich da ist, was ich hochgehalten habe, sondern nur das Licht, das reflektiert wird. Und das macht auf deiner Retina ein bestimmtes Muster. Sagen wir mal so bestimmte Punkte, um es einfach zu machen. Die Nervenenden schicken diese Information dieser Punkte ganz schnell zu der Mitte deines Gehirns, dem Mittelgehirn, zur Amygdala, und dort wird geprüft, ist das gefährlich oder nicht, was ich da hochhalte. Also ein Reflex, Flucht oder Kampf. Und wenn es beides nicht zutrifft, dann wird dieser Reflexpunkt von den Nerven oder von den Synapses weitergeschickt an die Thalamus, wo Neurotransmitter durch Vibrationen die Information jetzt weitergeben. Die Information sind diese drei Punkte. Okay? Weitergeben. Etwa wie das Licht am Computer, der sagt, okay, Internet Connection ist gegeben. Okay? Dann wird ein Abdruck davon gemacht, von diesen drei Punkten. Und dann geht's los. So ähnlich wie wenn ein Lichtstrahl hier durchs Glas gehen würde, kommt ein Lichtstrahl rein und jetzt kommen hier ganz viele Lichtstrahle raus in verschiedenen Farben. Ja? Habt ihr alle schon gesehen? Okay? Der Lichtstrahl fragmentiert in verschiedene Farben. Genauso im Nervensystem, in der Thalamus, wird diese Information von diesen Punkten jetzt fragmentiert. Das Lichtsignal wird in verschiedene Teile gespalten und in verschiedene Teile des Gehirns gesendet, um dort jeweils entschlüsselt oder encoded zu werden. Jede Information geht zu einem anderen Teil des Gehirns. Ein Punkt, der die Farbe betrifft, geht zu einem Teil des Gehirns. Ein Teil, der, wenn das Geruch hätte, geht zu einem anderen Teil des Gehirns. Ein Teil, der den Space, die Form beschreibt, geht zu einem anderen Teil des Gehirns. Das heißt, das, was du war, was deine Augen gesehen haben, wird jetzt fragmentiert und geht zu verschiedenen Teilen deines Gehirns. Und so wird die Information in einer Gegend im Neokortex zu anderen hin und her geschickt, bis es irgendwo sagt, okay, das passt, das ist weiß. Okay, das passt, das ist viereckig. Okay, das ist ein A4-Maß. Okay, jetzt wird es dann weitergeschickt und gespeichert, diese Information, diese verschiedenen Teile. Ähnlich wie ein Puzzlespiel bei einem Kind. Das passt, das passt, das passt, das passt. Oder man kann es auch vergleichen mit einer Sekretärin, die eine Message bekommt und muss nun finden, wo in ihrem Ablagekasten, in welche Abteilung das nun reinpasst. Das heißt, diese Information, dieser Lichtstrahlen, die kommen, wird verglichen mit dem, was in deinem Gehirn gespeichert ist. Okay? Wenn in deinem Gehirn nicht gespeichert ist, dass dies weiß ist, dann wirst du nicht erkennen, dass dies weiß ist. Wenn in deinem Gehirn nicht gespeichert ist, dies ist ein A4-Format, dann wirst du nicht erkennen und sehen können, dass das ein A4-Papier ist. Was bedeutet das? Das Gehirn sieht nie ein Objekt, wie es ist. Okay? Das Gehirn sieht keinen Film, sondern bekommt verschiedene Teilinformationen, die es bestätigen soll. Wenn alle Aspekte richtig bestätigt worden sind, werden sie wie ein Puzzle wieder zusammengesetzt und wieder zu einem anderen Teil des Gehirns, jetzt das Puzzle noch zu einem anderen Teil ist gesetzt, in dem da ein Name draufgeklebt wird, denn in meinem Gehirn ist gespeichert, wenn das weiß ist, wenn das ein A4-Format ist, wenn das so und so aussieht und keinen Geruch hat, diese Information trägt in meinem Gehirn den Namen weißes Papier. Ein Schild wird praktisch dran geklebt. Die Information wird gescheckt. Und da kannst du dir vorstellen, wie busy dein Mind ist, wie busy dein Gehirn ist. Denn dieser Vorgang geschieht mit jedem Eindruck, den du siehst, den du hörst, den du fühlst, den du schmeckst. Das heißt, kein Wunder, dass 25% der Nahrungsaufnahme in die Arbeit des Gehirns geht. Egal wie viel Muskeltraining du machst. Okay? Also, die Information wird gescheckt und je nachdem, was in deiner Datenkartei, in deinem Gehirn schon gespeichert ist, wird es beschriftet. Nicht in dem, was hier tatsächlich ist. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Sondern mit dem, was in deinem Gehirn das verglichen werden kann, was da schon gespeichert ist. Das heißt, dieser Prozess ist total subjektiv. Denn in deiner Datenbank sind andere Sachen gespeichert als in meiner Datenbank. Eine runde, längliche Form kann für den einen Menschen das Schild Ananas bekommen und für den nächsten, das ist Ganeshes Nase. Je nach den Daten, die gespeichert sind in dem Gehirn. Und wieder muss ich sagen, denkt mal dran, was das hat, wenn eine Bedeutung hat für die menschliche Beziehung, beziehungsweise das Missverständnis. Das ist ganz klar, dass es Missverständnisse gibt. Denn deine Datenbank hat andere Info gespeichert als meine Datenbank. Und hat andere Zettel dran geklebt. Denkt als was ich mit dem Brot gesagt habe. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, dieser Prozess braucht Zeit. Bam, 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 okay. Alright? Das heißt, was immer du erkennst, ist nie in der Gegenwart. Was immer du erkennst, was immer du denkst, ist nie in der Gegenwart. Denn was immer du siehst, die Interpretation dessen braucht Zeit. Und zwar sind es, glaube ich, 30 Millisekunden oder irgendeine Zahl. Können auch 60 sein, aber so in der Größenordnung. Ist jedenfalls eine messbare Zeit. Vergangenheit, alles wird gemessen an dem, was war. Nicht nur, dass es Zeit brauchte, sondern alles wird gemessen an dem, was war, was nämlich schon gespeichert war. Und wenn das nicht gespeichert war in deinem Gehirn, dann kannst du es nicht verstehen. Der mentale Prozess ist immer in der Vergangenheit. Jetzt denk mal, erinnere dich. Atta. Jetzt. Das heißt, Yoga ist nicht im mentalen, rationalen, geistigen Bereich. Könnt ihr das sehen? Die Tiefe dieses Wortes Atta. Das sieht mir nicht so aus, als ob ihr das verstanden habt. Dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, braucht Zeit. Wenn ihr zum Beispiel aus dem Bücherregal ein Buch rausfällt, bis dein Gehirn das registriert hat und ihr wiederum das Gehirn dich bewegt hat, deine Hand auszustrecken, ist das Objekt schon auf dem Fußboden. Das heißt, es braucht Zeit. Und wenn jetzt in dem Beginn der Atta-Yoga heißt, jetzt, gestern haben wir das erklärt mit unendlich, ohne Zeit, ewig, dann heißt das, Atta oder Yoga hat nichts zu tun mit dem Prozess des Verstandes, der ja Zeit braucht. Es ist außerhalb von Zeit. Das heißt, wenn wir mit unserem normalen Gedenkenapparat Yoga verstehen wollen, funktioniert nicht. Denn dieses All-Eins-Sein, oder was wir Samadhi nennen, ist auf einer anderen Ebene, von einem gesamt anderen von einem ganz anderen Geistesprozess. Alles, was du je erlebt hast, alles, was du je gehört hast, ist in deiner Datenbank gespeichert. Selbst das, was du in dem Mutterleib erlebt hast, in dem Moment, wo der Apparat hier anfängt zu arbeiten, wird die Information gespeichert. Und diese Information von Anfang an, von dem ersten Moment, wo das anfing zu arbeiten, bis heute, ist die Datenbank, von der du interpretierst, was dir in der Welt begegnet. Bis heute. Diese Datenbank verändert sich aber mit jedem neuen Eindruck, mit jedem neuen Erlebnis, mit jeder gelebten Minute. Es ist niemals die gleiche Datenbank, sonst würden wir nichts dazulernen. Das heißt, es ist eher wie ein Fluss von Information, als wie eine feste Computerplatte. Okay? Ein Computer ist ein bestimmtes Maß an Daten, das können Millionen sein, das will ich nicht sagen, dass das beschränkt ist oder so, aber ein bestimmtes Daten. Und es gibt Sachen, die der Computer einfach nicht machen kann. Während beim menschlichen Gehirn, da ist eine Datenbank, aber diese Datenbank, da wird dauernd etwas dazugefügt, dauernd etwas dazugefügt, dauernd etwas dazugefügt. Das heißt, es ist mehr wie ein Fluss von Daten. Wenn du etwas siehst, was nicht in deiner Datenbank dem nicht entspricht, dann kann dein Gehirn es nicht verstehen. Dafür gibt es ganz klare Geschichten und ganz klare Beweise. Wenn du zum Beispiel in Asien auf einen Markt gehst und da gibt es so ganz andere Früchte, die du noch nie gesehen hast, dann weißt du nicht, was das ist und du weißt auch nicht, ob du es essen kannst. Weil dein Gehirn keine Möglichkeit hat, das zu der Erfahrung, die bei dir gespeichert ist, das zu verbinden. Das klassische Beispiel dafür ist, als Kolumbus, berühmte Geschichte, als Kolumbus in Karibien gelandet sind, haben die Eingeborenen sie nicht gesehen. Die haben diese Riesenschiffe nicht gesehen und haben gedacht, diese weißen Menschen, die sind vom Himmel gefallen, das sind Götter. Und deswegen haben sie ihn machen lassen, was er wollte. Weil in ihrem Gehirn keinerlei Anhangspunkt war für so große Schiffe, die auf dem Meer sein können oder vom Meer her kommen können. Und das wissen wir, dass das so ist, aus Tagebüchern, die Leute geschrieben haben, Aufzeichnungen. Was immer du verstehst, was immer du interpretierst, ist immer deine persönliche Meinung zur besten Ähnlichkeit. Wenn du etwas Neues entdeckst oder so etwas, und das passt nicht und du hast dafür keinen Weg, das zu verstehen, dann nimmst du etwas, was so ungefähr passt. Es passt zwar nicht alle Punkte, aber es passen 7 Punkte. Also denke ich, naja, ich sehe, dass das ein Papier ist, aber der Rest, keine Ahnung. Okay? Das heißt, wenn wir reden und miteinander austauschen, ist es das Allerwichtigste, dass wir selbst verstehen, was unsere Programmierung ist, damit wir verstehen können, wie wir den anderen nicht verstehen. Versteht ihr? Wo der Unterschied? Meine Programmierung ist so, ich zum Beispiel, ich habe lange in Asien gelebt und überall in der Weltgeschichte, aber ich weiß, dass mein Basic-Programm in meiner Gehirnsmaschine europäisch ist. Und deswegen jetzt, im Alter, wo ich mich dann zurückziehe, ziehe ich mich natürlich in Europa zurück und nicht in Thailand oder sonst wo, wo man mir Ashrams bauen wollte und weiß der Kuckuck was. Weil ich weiß, dass mein Base Structure, die auch unveränderbar ist, die ist halt, ich bin halt ein Europäer. Ich bin nicht unbedingt ein Deutscher oder Italiener oder sonst was, aber auf jeden Fall Europäer. Okay, könnt ihr verstehen, was ich versuche zu beschreiben? Das heißt, je mehr wir miteinander reden, je mehr wir miteinander austauschen, je mehr bekommen wir ein Gefühl, was in der Datenbank des anderen Menschen ist. Daher ist in Partnerschafts- oder in allen Verhältnissen das Wichtigste, reden. Austauschen, was geht in mir vor? Sonst reden wir und nehmen an, der andere hat uns verstanden, aber das ist nicht so. Und dann werden wir ärgerlich, weil der andere uns nicht verstanden hat. Hey, wach auf, der kann dich gar nicht verstehen, weil der nämlich eine andere Programmierung hat. Also lern dessen Programmierung kennen, dann erst kann die Person dich verstehen. Wir lernen, indem wir dauernd checken nach neuen Anknüpfungspunkten, bis wir ein totales Match haben. Aber das ist auch wie immer nur ein Match in Bezug auf das, was in uns gespeichert ist, nicht unbedingt, was der Sender der Message gemeint hat. Wenn man das erstmal versteht, dann ist es ganz ein Wunder, dass wir uns überhaupt verstehen. Das heißt, was unser Geist versteht, ist mehr oder weniger etwas, was ähnlich ist dem, was er bereits verstanden hat. Und zwar entsprechend seiner jeweiligen Datenbank. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt aufhören zu reden. Denn ihr könnt sowieso nur verstehen, was ihr schon verstanden habt. Wir sehen und hören also nie das, was gesendet wird, sondern immer nur das, was mein Gehirn annimmt. Wir reden immer von bewusster Leben und heute ganz viel Achtsamkeit und Mindfulness, aber was bedeutet denn das? Letztlich, wenn wir nicht bereit sind, ständig was Neues aufzunehmen, dann sehen wir und hören wir mit aller Achtsamkeit nur Mindfulness, nicht Mindfulness. Okay? Was bereits in unserer Datenbank ist. Wieder immer wiederholen. Wir wiederholen immer alte Muster, trotzdem, obwohl wir sagen, oh, wir praktizieren Achtsamkeit oder Mindfulness. Ja, warum machst du das Gleiche denn wieder? Wenn jemand sagt oder denkt, ich verstehe, was du sagst, dann ist das meistens eine Projektion, der nämlich annimmt, dass du das gleiche Muster hast wie er. Jeder Mensch projiziert seine Version und die ist nicht nur unterschiedlich von der Realität, sondern unterschiedlich von deiner Realität. Das heißt, um zu wachsen, um Neues reinzulassen, muss noch etwas anderes dazugehören. Das kann nicht alles sein, was unseren Geist ausmacht. Wir können zwar übersetzen, aber korrekt verstehen, was ein anderer meint, können wir erst dann, wenn wir wissen, was für Assoziationen in der Datenbank des anderen Menschen sind. Wenn wir den anderen wirklich kennen. Und daher sage ich nochmal, Reden und Kommunikation ist das Allerwichtigste. In einer Kultur und einer Gemeinschaft, in einer Familie oder in einer Beziehung werden natürlich mehr gleiche Daten gespeichert sein als mit fremden Menschen. Aber vorsichtig, mehr, nie die gleichen. Was bedeutet das für unser Leben? Wir verbrauchen eine Menge Energie, um die Eindrücke im Leben zu verarbeiten, zu organisieren, zu kategorieren, zu sichten, zu ordnen und so weiter. Zweitens. Was wir verstehen, ist abhängig von dem, was in unserem Gehirnskasten gespeichert ist. Das heißt, je vielseitiger und je weiter deine Erfahrungen sind, je mehr Möglichkeit gibt es, andere Menschen zu verstehen. Weil du mehr Anknüpfungspunkte gespeichert hast. Auch unsere Gefühle und Entscheidungen werden beeinflusst von dem Zeug, was in dem Gehirn gespeichert ist. Egal ob richtig oder falsch, es ist immer entsprechend der Vergangenheit, dem, was war. Selbst deine Gefühle. Ich weiß nicht, ob es da noch weiter ist, aber schon genug. Der Verstand, das Gehirn, ist immer beschäftigt und versucht, die Eindrücke zu verarbeiten, egal ob wir ruhen oder schlafen. Träumen ist das Aufarbeiten, der Versuch aufzuarbeiten, diese Masse an Informationsladung, die Informationsbytes, um Computersprache zu sagen, die wir im Laufe eines Tages gesammelt haben. Die müssen ja alle irgendwie geordnet werden und in diese Datenbank irgendwo gefeilt werden. Deswegen träumen wir. Und all dies hat einen enormen Einfluss auf euer Leben. Ich werde es nochmal an einer kleinen Geschichte machen. Eine Mutter hat ein 3-jähriges Kind oder 2,5-jähriges Kind, was also gerade anfängt zu laufen. Und sie sind im Garten, es ist wunderschönes Wetter. Und Das Kind läuft und sieht einen Schmetterling und der Schmetterling landet auf einer Rose und die Mutter nimmt ihn in den Arm und sagt, oh, guck mal, der schöne Schmetterling, guck mal die Rose und riech mal, wie die duftet. So was Schönes und fühl mal die Rosenblätter, wie sanft die sind. Und was geht jetzt im Gehirn dieses kleinen Kindes vor? Es wird gespeichert. Liebe, Mami, Schönheit, toller Geruch, alles verbunden und das Zettel dran kleben, Rose. Wie ich vorhin gesagt hatte, wird gesammelt die Info und dann ein Schild dran geklebt. Jetzt ein Nachbarhaus, eine Mutter mit einem dreijährigen Kind, das im Garten spielt und das stolpert und um nicht umzufallen, hält sich an dem nächsten Ding, was da ist, fest, eine Rose, au, von den Stacheln gestochen. Mutter rennt zu dem Kind und sagt, bist du denn verrückt, kannst du denn nicht aufpassen, weißt du denn nicht, dass das eine Rose ist? Was wird gespeichert? Ärger, schimpfende Mami, Stacheln, Label drauf, Rose. 20 Jahre später, auf einer Party, treffen sich die beiden und die mögen sich furchtbar gerne und da sagt der eine zum anderen, egal welches Mädchen, welches Boy ist, komm doch zu mir zum Dynamo am Sonntagabend. Und um auszudrücken, wie wunderbar und wie schön und wie alles ist, bringe ich einen Strauß Rosen mit zum Dinner. Die Tür geht auf, der andere sieht die Rosen und sagt, oh mein Gott, ich wusste ja, dass dies zu nichts führt. Mein Gott, was soll ich denn nur machen? Rosen, Anger, oh, ich wusste ja, dass das nicht gut gehen kann. Das hat nichts mit der Rose zu tun, es hat nichts mit den Menschen zu tun, aber es hat was zu tun mit dem, was in den beiden Gehirnen gespeichert ist. Daher ist es so wichtig, dass wir kennenlernen, was denn da oben gespeichert ist. Die Basisinfo von Kindheit auf an ist die wichtigste Grundlage für unseren Wortschatz und die Bedeutung der einzelnen Worte und damit unserem Weltbild. Diese Prägung bleibt fürs ganze Leben. Wir nennen das Konditionierung. Und nur mit schwerer Arbeit können diese Daten aufgearbeitet werden, verändert werden, gelöscht werden oder ersetzt werden mit etwas anderem Positiv. In der Geschichte mit der Rose muss diesem Kind erstmal bewusst werden, warum es diese Reaktion hatte. Der unter Umständen weiß das gar nicht, dass es mit den Rosen zusammenhängt, nur dass er, als er die sah, bereits schon so reagiert hat. Also Bewusstsein und dann kommt der lange Prozess, Rosen anders zu erleben und das nicht mit Menschen zu assoziieren. Das Feld ist riesig, an dem wir arbeiten müssen. Das ist gemeint, wenn es heißt Chitta Vritti Nirodha, an unseren Gedankenmustern arbeiten. Yoga ist Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist an diesen Gedankenmuster arbeiten, damit wir die Welt und die Menschen so erleben können, wie sie sind. In totaler Verbundenheit. Und nicht wie unsere Projektion von unseren aufgespeicherten Dingen hier interpretieren. Wenn wir uns bewusst sind, welche Assoziationen und Muster wir in uns tragen oder in bestimmten Umständen aktivieren, dann können wir auch entscheiden, ob wir sie abfahren wollen oder ob wir sie rausschmeißen wollen, um Herr unserer selbst zu werden, Herr unserer selbst zu werden, um ich zu sein, ohne diese Patterns, ohne diese Muster. Wenn wir uns eine Meinung bilden, dann geben wir mehr Bedeutung dem, was unserer eigenen Überzeugung entspricht und lehnen nahezu automatisch ab, was dem nicht entspricht. Wenn wir etwas Neues sehen oder hören, das passt nicht in meinen Apparat, also lege ich ihn ab. Ich höre gar nicht erstmal richtig zu. Meist ohne zu hinterfragen, passt nicht, lehnen wir ab. Wir wissen ja, was richtig ist, ich weiß ja. Weil wir es wissen, weil es zu dem passt, was wir in unserer Denkmaschine haben und was wir nicht in unserer Denkmaschine haben. Das heißt, ihr könnt nun verstehen, was ich erkläre, wenn es irgendwie einen Anklang findet in dem, was ihr bereits wisst. Wenn ihr das noch nie gehört habt, was ich euch jetzt erzählt habe, dann könnt ihr das auch nicht verstehen. Und da muss man das dreimal sagen und viermal sagen und fünfmal sagen und fünfmal hören und dann vielleicht irgendwann, aha, das hat sie gemeint. Das hat sie gemeint, weil ich jetzt einen Pfeil in meinem Gehirn habe, zu dem das passt. Daher Wiederholung. Ne? Auch in der Schule. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Daten, die nicht gebraucht werden für lange, lange Zeit, das ist jetzt ein anderer Aspekt, gehen in den Keller sozusagen. Daten, die lange nicht gebraucht werden, gehen ins Unterbewusstsein. Solche alten Daten, besonders wenn wir an ihnen festhalten, nennt man in Yoga Samskaras oder Vasanas. Samskaras und Vasanas sind alte Daten, die schon lange nicht mehr gebraucht haben. Wenn bestimmte Muster und Daten lange nicht benutzt worden sind, dann versinken sie gewissermaßen, man kann sagen, in den Keller. Das Unterbewusstsein beeinflusst trotzdem alle Gefühle und alle Reaktionen. Weil selbst das, was im Unterbewusstsein von deiner Datenbank benutzt wird, nicht unbedingt ausgedrückt, aber benutzt wird. Das heißt, du kannst deine Gefühle oder so etwas kann bestimmt werden von etwas in deiner Kindheit, von dem du keine Ahnung hast, dass du vergessen hast. Und trotzdem ist es dich bestimmt, ist dein Leben. Die sind im Keller nicht verschwunden, in einem versteckten Teil unseres Verstandes, sie sind nur weniger zugänglich. Aber nicht desto trotz bilden sie unseren Charakter und beeinflussen unser Leben. Sie prägen uns. Sie sind unsere unbewussten Samskaras. Und sie nehmen teil am Prozess des Verstehens. Wir verstehen etwas, also weil wir uns mit ihm identifizieren können, weil das so ist. Deswegen verstehen wir es. Weil es für uns so ist. Weil das ganze Prinzip, das ich jetzt euch erklärt habe, so ist, ist das ein Wahnsinn, dass man den kleinen Kindern Videos gibt, selbst wenn eine Karotte eine Potato Chip bekämpft. Was das Gehirn speichert, ist hier wird gekämpft. Okay? Jetzt hat das Kind einen Muster hier von Aggression gespeichert. Wir sagen, das ist ja nur eine Potato Chip und eine Karotte. Aber das Gehirn hat bereits gespeichert. Mit 2 Monaten, 5 Monaten, wann immer die Mütter ihren Kindern diese Dinge vor Augen halten. Ich habe es 100-mal gesehen. Kinder, auch Erwachsene, die Gewalttätigkeit sehen in Filmen. Was passiert? Überlegt mal nach dem, was ihr jetzt weißt. Ihr seht, wie jemand erschossen wird, gefoltert wird oder geraped wird, vergewaltigt wird in einem Film. Das könnt ihr nur verstehen, wenn das durch diesen Prozess im Gehirn geht, im Memory gespalten wird und ist jetzt deine Erinnerung, ist Teil deines Seins. Das heißt, du bist vergewaltigt worden, du bist getortured worden. Sonst kannst du nicht verstehen, was auf dem Film gezeigt wird. Ob es nun passiert ist oder nicht. Aber dein Gehirn kann ja nur verstehen, weil es so aufnimmt und speichert. Egal, ob geschossen oder vergewaltigt oder betrogen oder manipuliert wird, das Gehirn erlebt es ab da nach dem ersten Mal, dass jedes Mal so, als ob es dir selber passiert wird. Ist da noch ein Wunder, dass die Gewalttätigkeit in der Welt immer steigt? Es kann solche Filme nur verstehen, weil dein Gehirn so reagiert, als würde es selbst erschossen worden. So funktioniert das Gehirn, unser Verstand nun mal. Und so wundert es nicht, wenn ich sage, immer mehr Gewalt in der Gesellschaft ist Teil dieser Entwicklung, dieses falschen Pfades, den die Menschheit gegangen ist, den wir gestern besprochen haben. Einer meiner Lehrer sagte, Meditation ist die Waschmaschine unseres Verstandes. Der Grund, warum wir Yoga machen, Der Hauptgrund von Yoga ist zu meditieren, damit diese alten Muster hochkommen, wir sie angucken können und dann entscheiden können, brauchen wir sie oder nicht brauchen wir sie. Das ist ein ganz wichtiges. In Samadhi zu kommen, ist ganz weit weg. Erstmal müssen wir unser Gehirn bereinigen. Und daher hat Meditation zu Anfang erstmal eine ganz andere Aufgabe, nämlich uns all diese alten Pattern bewusst zu machen. Auch wir denken oft so was Blödes, warum habe ich dieses oder jenes gesagt oder getan oder gefühlt? Das bin ich doch gar nicht. Haha, das bist du nicht im Jetzt. Aber das ist in deiner Persönlichkeit, in deinen Gedanken gespeichert. Und das kommt dann irgendwann hoch. Und das ist nicht nur das, was du erlebt hast, sondern auch das, was die Gesellschaft um dich herum, was da passiert. Auch das Bewusstsein, was in der Gesellschaft ist, zum Beispiel, was wir gestern Abend das Paradigm nannten, wird ja von dir erlebt in der Gesellschaft und gespeichert. Und aus all diesen Dingen, aus dem, was in der Gesellschaft gespeichert ist, aus dem, was bei dir in der Person gespeichert wird, aus deinem Erleben gespeichert ist, mit dem identifizierst du dich und nennst das, diese Ansammlung, dein Ich. Die in der Methode, die in den Yoga Sutren aufgezeigt ist, ist in erster Linie dazu da, diesen Prozess aufzuräumen. Und dann kann die intelligente Energie, die dahinter steht, zu etwas Höherem benutzt werden, oder wir können hören, was die eigentlich mit uns vorhat oder will oder unsere Lebensaufgabe ist und nicht dieses programmierte Datenkollektiv, mit dem wir uns identifizieren. Das Aufräumen dieser Datenbank ist, Viveka, von der ich vorhin schon sprach, zu erkennen und zu unterscheiden, was wir von all diesen Zungen brauchen und was nicht. Der dritte Teil, das war Manas, der dritte Teil, man hat es andersrum geschrieben, ist ja egal, zu unserem Geist und Verstand, was zu unserem Verstand gehört, ist dieses Ich-Gefühl, Ahamkara. Diese Summe, diese Identifizität. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was es ist, wenn du sagst, ich? Alles, was du mit Manas angesammelt hast in dieser Datenbank und dich damit identifizierst, das ist, was du denkst, ist das Ich. Die Weisen von alt und die Wissenschaftler von heute sind sich einig, dass wir dies Ich erfahren und uns dessen bewusst werden in dem Prefrontal Lobe. Das Manas-Gedächtnis meint, ist der Neokortex, aber das Ich-Bewusstsein passiert hier vorne und daher ist in der alten Kunst das dritte Auge. Denn das bin ich, damit sehe ich. Selbstbewusstsein haben, passiert, wird hier prozessiert, nicht im Neokortex, nicht in der Datenverarbeitungsmaschine. Ich werde mir bewusst, dass ich existiere von einem anderen Teil des Gehirns, nicht von dieser dauernd aktiven Maschine, von der wir bisher geredet haben. Wenn wir von Ich reden, denken wir an Ich, es sitzt im Herzen, in der Mitte vom Brustkorb. Warum eigentlich? Warum sagen wir nicht ich? Oder ich? Wir sagen ich. Schon mal drüber nachgedacht? Nö. Naja, ist okay. Deswegen bin ich jetzt schließlich hier. Der erste Atemzug nach der Geburt. Das Zwerchfell zieht sich zusammen und das Zwerchfell ist attached, ist festgemacht am Brustkorb. Das erste Gefühl, was das Kind hat, die erste Erfahrung, die jetzt als Data in die Maschine da mit gespeichert wird, ist, hier fühle ich zum ersten Mal meinen Körper. Die Ich-Identität, ich, kommt von diesem ersten Atemzug, von dem Erleben dieses Tugs heißt, wie sich zum ersten Mal das Zwerchfell ausdehnt. Hier ist die Erfahrung, dass ich des Ichs, das dann von dieser Prefrontal Lobe verarbeitet wird, wie das andere vom Neokortex. Und dann, als nächstes, beugt sich die Mama über die Wiege und sagt, na, kleine Rosi, na Rosi, wie geht's dir denn? Hast du gut geschlafen? Und schließlich etabliert das Gehirn die Matrix, ich, und Mami nennt das Rosi, also ich bin Rosi. Du bist nicht Rosi. Du bist nicht Hans. Hans ist, was andere Menschen dir gesagt haben, dass du bist. Jetzt find raus, wer du wirklich bist. Und dann im Oktober gebe ich einen Workshop in Meran. Dann nenne ich einen europäischen Workshop, weil die Menschen aus ganz Europa dahin kommen. Unter dem Titel, wer bin ich wirklich? Das nur mal so eben als Plus. Also identifiziere ich mich mit Rosi, mit dem, was andere mir gesagt haben und verbinde das mit dem, was ich als erstes gefühlt habe. Und dann kommt die nächste Welle. Es sagen mir Menschen, oh, du bist aber schön. Oder die sagen, oh, du kannst das nicht. Aber du bist tollpatschig, du bist toll im Rennen oder Mathe kannst du überhaupt nicht. Alles anderer Menschen meinen. Die werden gespeichert, gehört durch die Sinnesorgane in deinem Dings gespeichert und dienen dir dann als Datenbank, mit dem du dich identifizierst. Und dann sagst du, ich bin so tollpatschig, hat man mir ja schon immer gesagt, ich kann das nicht. In Wirklichkeit bist du vielleicht der größte Musiker aller Zeiten. Aber das darf sich nie entwickeln, weil dir gesagt wurde im Kindergarten, du kannst nicht singen. Und das glaubst du. Und damit identifizierst du dich. Überleg mal heute Nachmittag oder irgendwann, wie viel solcher Sachen du in dir gespeichert hast. Das nennt man in Yoga Ahamkara. Ich und was du damit identifizierst, ist ein Rucksack von anderer Menschenmeinung. Mit dem, den du in diesen Rucksack von anderer Menschenmeinung schleppst du rum, dein ganzes Leben lang mit dir. Und wenn die Yoga-Sutren nun sagen, dass die Bewegung im Geist beruhigt werden soll oder kanalisiert oder gestillt werden soll, dann ruft es uns aus, all diese Prägung unterscheiden zu lernen. All diese Prägung zu hinterfragen, den angenommenen, gelernten Mustern, egal ob sie von den Eltern oder von der Umwelt kommen, all die zu hinterfragen, das sind die Wurzeln nämlich alles Leidens. Denn wie gesagt, du hättest vielleicht der größte Musiker werden können oder der tollste Sänger, den es gibt. Aber du hast geglaubt von Kind auf an, du kannst nicht singen, deswegen hast du es auch nie versucht. Und irgendwann fühlst du dann, mein Leben ist unerfüllt. Ja, warum ist mein Leben unerfüllt? Weil ich nie das getan habe, wofür ich eigentlich die Qualität habe. Diese Wurzeln, so sagen die Weisen, sind das dieses ist die Wurzel alles Leids. Überlege, ob sie brauchst oder nicht. Das bedeutet nicht, assoziatives Denken soll dich bestimmen, sondern gewähltes Denken. Nicht, was du assoziierst mit den Pattern, die da schon sind, sondern das, was du gewählt hast. Das glaube ich nicht. Ich versuche trotzdem mal in den Chor zu gehen. Aufwachen. Nicht assoziieren, was mit deinem Akkuschrank ist und das glauben. Du siehst eine gelbe Blume, so denken wir nämlich. Ich sehe eine gelbe Blume oder ein gelbes Auto und schon geht die Denkmaschine los. Ah, Mutter hat auf den Ferien in Australien einen gelben Hut getragen. War das nicht toll in Australien? Mensch, wir haben so einen schönen Sommer gehabt. Und jedes Mal, wenn du diesem Tanz, das dein Gehirn hervorruft, nachfolgst, jedes Mal verstärkst du diese Muster. Ein anderer Aspekt dieses festgefahren sein an diesen Mustern, die du als ich betrachtest, heißt, ich bin anders als du. Ich baue eine Wand auf zwischen dir und mir. Wenn ich nicht dauernd mit meinem Zeug identifiziere, was in mir passiert ist, kann ich die Vielfalt und die Schönheit der Welt einfach nicht sehen. Dann sehen wir, dass andere Menschen anders sind und damit bauen wir eine Mauer und lehnen sie ab. So wird in Yoga oft gesagt, die Wissenschaft, Yoga ist die Wissenschaft, die das Ego zerstört, das Ich-Sein zerstört. Ego allerdings nicht im westlichen Sinne, das uns fähig macht, in dieser Welt zu funktionieren, sondern im Sinne des Ostens, das, was von uns voneinander trennt. Yoga sagt, nur wenn diese Wand, dieses Separatsein, dieses Anderssein, dieses zerstört ist, hast du eine Chance, das All-Eins-Sein, das, was Yoga wirklich ist, was der Urgrund ist für Yoga, jemals zu entdecken. Yoga ist der Weg heraus aus diesem Separatismus. Alles Leiden, aller Schmerz kommt von dieser separaten Ich-Perspektive. Wenn ein Kind in der nächsten Stadt stirbt, ist das eine Neuigkeit. Steht in der Zeitung. Wenn dein Kind stirbt, ist es eine Katastrophe. Was ist der Unterschied? Ein Kind ist gestorben. Ohne das separaten Ich-Gefühl ist man auf dem Weg zur Einheit, zur Ganzheit. Ahamkara, das Ich-Bewusstsein, was uns trennt, erweitert deine Perspektive, sodass die Ich-Trennung bedeutungslos wird. Dass du dich nicht mehr trennst, nicht mehr separat bist. Öffne dich zum All, zu allem. Und dann gibt es noch eine vierte Perspektive, die Buddhi. Und danach sprechen wir, darüber sprechen wir nach einer Pause. Sonst kommen wir hier total aus dem Rhythmus unserer Plane. Also ich würde sagen, 11.45 Uhr soll es weitergehen, das ist sowieso schon. Also sagen wir mal, lange Schlange vorm Klo, Viertelstunde. Okay? Also um 12 Uhr machen wir weiter. Eigentlich sollten wir noch wieder 700 Grad rücken und so weiter. Ja.
Das Initiieren braucht keinen Land, glaube ich. Wenn ich mir das nicht gut ist, ist es schon höher, oder länger, und ich mache mal auf, dann mache ich mal auf. Thank you.